Willkommen bei Soulified,
eurem K-Pop-Podcast
mit Moni
und Mina.
Hier sprechen wir über alles, was die K-Pop-Szene bewegt.
Aber vor allem über die Dinge, die uns bewegen.
So, let's talk Soul.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode. Heute haben wir eine ganz, 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 ganz besondere Folge für euch und sind gespannt.
Ja, sehr gespannt. Und zwar haben wir heute jemanden zu Besuch bei Soulified für eine Folge, die ein bisschen anders vielleicht ist als das, was wir sonst immer machen. Wir sprechen heute über Indigo und Namjoon und seine Leidenschaft zur Kunst, kann man sagen, Arbeit als Kunstsammler. Ist es ja noch nicht wirklich sein Hobby, das Kunstsammeln vielleicht eher. Und dafür haben
seine Leidenschaft fürs Kunstsammeln?
Ja, das passt besser, seine Leidenschaft fürs Kunstsammeln, genau. Und dafür haben wir Katharina eingeladen. Katharina ist Kultur- und Museumsprofi. Auf dem Instagram-Account Kate Goes Museum teilst du neben eigenen Museumsbesuchen auch interessante Ausstellungstipps und vor allem Neuigkeiten aus der Museumswelt. Nicht nur für Berlin, sondern tatsächlich auch über Deutschland hinaus. Durch dein Interesse an BTS hast du angefangen, zeitgenössische Kunst und Museen in Südkorea zu entdecken. Besonders interessiert hat dich auch Verweise auf die Kunstgeschichte in K-Pop-Musikvideos. Und damit herzlich willkommen bei Soulified, unserem wunderschönen K-Pop-Podcast.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich voll, heute hier zu sein und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Danke, dass du dabei bist.
Wir freuen uns auch sehr. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit einem, ich würde jetzt gerne Deep Dive sagen, aber ich habe irgendwann mal versprochen, ich mache keine Dirt-Witze mehr. Aber wir stürzen uns in Indigo, in das zweite Mixtape von Namjoon. Ich glaube, ich bin die Einzige, die es erst jetzt gehört hat, weil ich emotional nicht bereit war dafür. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr es direkt nach Release gehört oder musstet ihr euch emotional und seelisch darauf vorbereiten?
Sowohl als auch. Also ich habe es tatsächlich zum Release gehört, aber ich höre es auch rauf und runter, weil es mich so... Ich finde, es ist ein super Alltagsbegleiter. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Katharina.
Same. Also ich habe natürlich darauf gewartet, dass es rauskam im Dezember letztes Jahr. Und dann, ich glaube, ich bin früh morgens aufgewacht um 6 oder so, um es gleich anzuhören. Aber ich höre es auch seitdem immer wieder, weil es einfach so schön ist, dass man es wirklich immer wieder anhören kann.
Ich finde, es ist aber auch... Etwas, was ich ganz besonders finde an Namjoon, ist, also er hat so ein breites Spektrum an Genre, die er bedient. Und dadurch, finde ich, ist es auch ein super Album, was man sich jederzeit gut anhören kann.
Ja, also ich war wirklich überrascht, dass ja jedes Lied anders ist. Also jedes Lied hat ein anderes Genre. Ich war auch überrascht von den vielen Collaborations und diesen, einfach dem Zusammenspiel aus so vielen verschiedenen Dingen. Also ich meine, ich weiß, wie artsy er sein kann und man weiß ja auch irgendwie, wie er Musik in BTS auf der einen Seite macht, aber mit Mono und auch den anderen Sachen, die er solo schon gemacht hat, gibt es ja schon irgendwie so ein bisschen, also es gibt ja schon so ein bisschen, was Namjoon-only ist, sage ich jetzt mal, aber trotzdem hat mich Indigo dahingehend einfach, wahnsinnig überrascht. Das war so, habe ich gar nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, mich hat auch am meisten überrascht, dass er wirklich von R&B bis hin zu Alternative als auch Rock-Influences mit drin hatte, zum Beispiel bei Wildflower. Aber ich glaube, der Song, der mich am meisten überrascht hat, war tatsächlich Hectic, weil es einfach wie ein Disco-Lied klingt für mich. Und ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe, auch durch das Album. Namjoon ist einfach Genre-Bending.
Ja, und das war auch so gut zusammengefasst, weil er wirklich diese ganzen unterschiedlichen Genres angeht und trotzdem hat es so einen unvergleichlichen Namjoon-Sound. Mich hat es auch total überrascht, also Wildflower definitiv, weil der Grundton von dem Album ist ja schon eher so ruhig. Die meisten Lieder habe ich als ruhig empfunden und dann kommt da so Kracher irgendwie am Ende. Das war wow.
Uni und ich haben das ja auch schon häufiger erwähnt, aber wir beide mögen Rockmusik oder eben auch Pop-Punk. Punk-Pop, wir haben es immer noch nicht.
Ich habe es mal gegoogelt, aber ich habe es vergessen, not gonna lie.
Ich glaube Pop-Punk. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, weswegen das zum Beispiel einer meiner Lieblingssongs auf dem Album geworden ist, weil es einfach total diese Genre-Palette abgreift, die ich auch sehr gerne sonst höre.
Ich fand für mich tatsächlich, als ich das erste Mal Still Life gehört habe, war ich so, also ich weiß nicht, einerseits, also Stillleben im Sinne, wenn man es jetzt aufs Deutsche so ganz banal runterbricht, auch diese Bedeutung. Und es gibt ja diesen Imagefilm zu Indigo, den wir alle drei euch, glaube ich, sehr ans Herz legen können. Und in diesem Imagefilm, wie er so erklärt, die Hintergründe zu den Lyrics von Still Life und auch wenn man sich das Musikvideo anschaut, wie das halt quasi eher sich in einem Stillleben bewegt und mein Gehirn war dieses Meme mit diesem My Mind Blow und wo dann diese Bombe hochgeht und that was me. Gerade im Studium, wenn wir in Kunstgeschichte so viel über Stillleben geredet haben, das war für mich immer so eine Welt, das habe ich nicht verstanden am Anfang, bevor ich das in der Uni hatte, weil ich finde, Stillleben ist sowas, wenn dir niemand erklärt, was das eigentlich ist und dass halt jede Blume und jeder Schmetterling und jede Raupe und jedes bisschen auf diesem Bild eine andere Bedeutung hat, dann ergibt das keinen Sinn und dann stehst du davor und denkst so, ja, ist nett, ist schön, sieht hübsch aus, aber diese tiefe Bedeutung, die dahinter steckt, versteht man gar nicht und genau so ging mir das mit dem Lied Still Life, einfach weil ich hatte dem YouTube-Channel My Favorite One Within K-Pop The Form of Therapy, da hat ja das ganze Video auseinandergenommen. Ich glaube, das Musik, also sein Video dazu ist auch irgendwie 20 Minuten lang. Und er erklärt das auch nochmal so schön und dem fallen so viele andere Sachen auf, die ich gar nicht gesehen habe. Und das war so dieser ähnliche Effekt, wo ich mir dachte, wow. Also allein wie er mit diesem, ja, ich will nicht sagen Stilrichtung in der Kunst spielt, aber dann auch wieder mit seiner Stilrichtung in der Musik und wie er das verbindet und Mindblow. Ein Mindblow nach dem nächsten.
Ich finde auch, wenn man sein Interview bei Sushwita mit Jungi anhört, dann erzählt er ja auch sehr, sehr viel darüber, welche Bedeutung das Album für ihn hat. Und es ist eben schon so, dass Namjoons Songs immer sehr persönlich sind und man so ein bisschen sein inneres Ich quasi immer wieder erblickt und er ist sehr offen auch über seine persönlichen Hürden und Erlebnisse spricht. Aber ich finde eben so Songs wie Lonely oder Still Life zeigen auch nochmal mehr dieses Gefühl von Sehnsucht während der Pandemie oder eben auch dieses Gefühl von Isolation. Und ich glaube, jeder kann sich damit sehr gut identifizieren, besonders nach den letzten paar Jahren. Aber mich würde auch interessieren, was war so deine Auffassung, Katharina, als du Still Life gehört hast? Wie hast du es assoziiert eben mit Stillleben als Kunst?
Mich hat es ein bisschen überrascht, weil Stillleben, da denke ich irgendwie an was Statisches, was irgendwie sich nicht mehr bewegt. Ne? Die Blumen, die noch lebendig waren im Moment, wo sie gemalt wurden und dann in dem Moment, wo wir sie dann später betrachten auf dem Gemälde, sind sie ja schon wahrscheinlich längst verwelkt. Ich hätte was ganz Ruhiges und Kontemplatives, also Betrachtendes erwartet und dann kommt da irgendwie so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein smoother Track mit, wie heißt der andere, Anderson Park?
Genau, ja.
Genau, das hat mich sehr überrascht, aber ich habe dann auch gelesen und angehört, was RM über den Song sagt, auch in diesem schon erwähnten Magazinfilm, wo er auch sagt, es geht auch um seine Erfahrung als Popstar, also dass Leute ihn irgendwie auf ein Podest stellen und erwarten, dass er auf eine bestimmte Art sich verhält, aber sein Leben geht ja trotzdem weiter, sein ganz persönliches Leben und er ist immer in Bewegung. Und dann hat es für mich irgendwie Sinn gemacht. Ging es euch auch so?
Absolut. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Weil wenn man eben bedenkt, er hat Mono beispielsweise, als er 18 war, rausgebracht oder eben auch, er als Musiker entwickelt sich ja trotzdem weiter. Er wird deswegen auch sein Genre immer weiter verändern und Neues ausprobieren und ich finde, das erklärt auch sehr gut, warum das Album einen so überrascht hat, aber andererseits, warum es eben auch typisch Namjoon ist.
Ich fand es auch so überraschend bouncy. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es war so, ich hatte auch ja so ein statisches, also nicht statisches, vielleicht auch das falsche Wort, aber ich hatte einfach nicht erwartet, dass es so bouncy ist und dass es mich so mitreißt. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Aber ich glaube, das, was Katharina jetzt auch schon angesprochen hat, ist ja, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt für diese Folge und für uns im Allgemeinen, warum wir überhaupt hier zusammensitzen. Dass Namjoon Indigo ja auch so als Tribut an koreanische KünstlerInnen geschrieben hat. Und das wird ja auch in diesem Magazinfilm so deutlich, seine, ja, ich will nicht sagen Verehrung, aber seine Begeisterung eben für diese Kunst, für besonders koreanische Kunst. Und wird ja in jeder Hinsicht, finde ich, irgendwie deutlich.
Auf jeden Fall.
Das fand ich spannend, einfach zu sehen, weil so, dass so ein Bereich ist, der so selten aufgemacht wird irgendwie. Also vielleicht gibt es auch die Chance nicht so oft, aber
ich glaube, man muss eben auch einerseits natürlich die Möglichkeit haben und andererseits auch diese Begeisterung für die Kunst, weil ich glaube, es ist schon irgendwo eine sehr interessante Kombination, die da aufeinander trifft. Und was ich besonders fand, ist eben, dass er seine Leidenschaft für Kunst eben auch weitergeben möchte. Und ich finde, das hat er mit dem Album sehr, sehr gut geschafft.
Das stimmt. Ich finde diesen Punkt total interessant zu sagen, dass es auch so ein bisschen Tribut ist an andere MusikerInnen aus Korea, weil er sich da ja wirklich den ganzen Features und Kollaborationen so eine ganze, wie soll ich sagen, so eine Truppe geschaffen hat an ganz unterschiedlichen MusikerInnen, auch die unterschiedlich alt sind, also auch aus verschiedenen Generationen. Vielleicht sind das Leute, die er früher als Teenager oder sogar als Kind gehört hat und toll fand. Und jetzt hat er sie selber als Musiker gefragt, ob sie mit ihm zusammenarbeiten möchten. Also vielleicht ist da was Persönliches drin, aber auch eine Würdigung dieser koreanischen Musikgeschichte, oder?
Beispielsweise ist ja Tablo mit dabei und Tablo ist ja der Leader von Epic High, eine Gruppe, die BTS ja unfassbar stark beeinflusst hat, eben auch Jungis und Namjoons Musikstil. Aber ich finde auch interessant, dass er eine Volkssängerin dabei hat, nämlich Kim Sawol, die ich auch beispielsweise vorher nicht kannte.
Ja, also eben auch diese, dass es so ganz extrem unterschiedliche Musikrichtungen teilweise sind, aus denen die verschiedenen Künstler und Künstlerinnen kommen, das fand ich so... Ja, spannend. Also ich meine, ich kannte die meisten davon auch noch nicht. Und das ist jetzt schon ein großer Fortschritt oder ein großer Sprung vielleicht auch. Was mich so beeindruckt war, diese Aussage, ich weiß jetzt, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, es kam mir nur gerade wieder. Einer von den Producern gemeint hat, er wollte eigentlich aufhören. Und dann kam Namjoon mit dieser Song-Idee und dann hat er doch weitergemacht, Musik zu machen. Und ich dachte mir so, was für ein Impact als Künstler oder Künstlerin muss man haben, um Leute so sehr zu inspirieren. Das kann ich, also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ja, es ist auf jeden Fall krass, aber irgendwie auch verständlich, weil Kim Namjoon ist einfach besessen von Musik, das kann man nicht anders sagen, und davon Musik zu machen. Und ich kann mir total vorstellen, dass diese Begeisterung sich so leicht überträgt auf andere, dass sogar eine Person, die in Ruhestand gehen wollte, auf einmal sagt, okay, nee, mit dir mache ich noch einen Song, oder?
Ja, ja.
Es ist auch interessant, weil die verschiedensten Kunstformen haben eine Gemeinsamkeit. Natürlich ist Talent sehr wichtig. Aber wenn du eben diese Leidenschaft hast und immer weitermachst und was Neues entdeckst, dann wird erst aus Talent was richtig Besonderes, finde ich. Weil Talent ist natürlich ein Faktor, aber es nimmt nochmal eine ganz andere Dimension an, wenn du eben mit so einer Leidenschaft eben auch diese Kunstform entdeckst und ausführst.
Das stimmt. Und ich meine, er hat ja auch schon Musik gemacht, seit er Teenager war, ne? Also hat es ja ganz früh für sich entdeckt.
Vielleicht wollen wir noch kurz einen, ich weiß nicht, ein guter Übergang zu dem zweiten Thema der Folge ist. Aber Katharina, du meintest, dass du gern was über Yoon Hyung-kun sagen würdest, der ja auch eine sehr große Inspiration zu Namjoon ist und dem er ja auch ein Lied gewidmet hat.
Genau, der erste Song auf dem Indigo-Album heißt ja Yoon und der Vollname ist Yoon Hyung-kun, einer von RMs Lieblingskünstlern. Und ich war sehr überrascht, das zu sehen als ersten Song, aber dann dachte ich mir, ja, nee, klar, natürlich macht das Sinn, dass er einen ganzen Song seinem Lieblingskünstler widmet, weil er so eingetaucht ist in die bildende Kunst in den letzten Jahren und da auch wirklich einige Positionen für sich entdeckt hat, die ihn so begeistern, dass er sagt, ich will das mit reinnehmen in meine eigene Kunst, in die Musik, zumindest so ich das, sehe ich das so.
Also ich könnte mir das schon auch gut vorstellen. Ich glaube, war nicht auch eins von seinen Gemälden mit auf dem Cover?
Ja, total. Genau, ne? Das war dieses Blue, ist der Titel von 1972. Ja. Und ich glaube, im Interview hat Namjoon gesagt, dass er das interessant fand, dass dieses Gemälde eigentlich entstanden ist, bevor der Künstler seinen Signature-Style, also seinen typischen Stil, entdeckt hat. Und das macht es für ihn besonders, weil er dann auch sagt, dass er selber seinen eigenen Signature-Style noch nicht gefunden hat. Also da ist für ihn so eine Parallele da. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, warum er das ausgewählt hat fürs Covermotiv.
Was würdest du sagen, ist der Grund, weswegen er das Album Indigo genannt hat, beziehungsweise dass er eben Referenz nimmt auf die Farbe?
Ich kann mir vorstellen, dass es seine Lieblingsfarbe ist. Und für mich ganz persönlich macht es auch voll Sinn, weil sein Mixtape davor hieß ja Mono, im Sinne von Monochrom, nur eine Farbe. Und ich würde es so interpretieren, dass er in den Jahren, seitdem er Mono rausgebracht hatte, auch einfach seine Persönlichkeit weiter entfaltet hat mit vielen verschiedenen Facetten und deshalb auch irgendwie sich selber mehr in verschiedenen Farben sieht, mit verschiedenen Facetten. Und eine davon ist wohl dieses Indigo-Blau, was er selber bezeichnet als das wärmste Blau, was es gibt.
Ich muss instant an den Film Blau ist eine warme Farbe denken. Ja, ich weiß halt nicht, ob er den gesehen hat, aber...
Nee.
Also auch, ob man einen June den Film kennt, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob das der Film jetzt sprengt jetzt, glaube ich, auch den Rahmen dieser, aber das daran musste ich auch schon denken, als ich das gelesen hatte, dass er meint, das wäre eine warme Farbe. Und gleichzeitig musste ich auch irgendwie schmunzeln, weil das jetzt eine sehr persönliche Beziehung zu mir ist, weil wir hatten im vierten Semester gleich im Studium eine Ausstellung zum Thema Blau gemacht, weil ich auch Blau immer so schön und so beruhigend und einfach so, als würde man aufgefangen werden, empfand. Das war mal so meine Verbindung mit Blau. Und zu lesen, dass ihm das vielleicht ähnlich geht, fand ich irgendwie spannend.
Ich reihe mich definitiv ein. Ich bin auch immer schon ein sehr großer Fan von der Farbe gewesen, in den unterschiedlichsten Tönen auch. Und ich finde, es hat was von Ruhe, aber eben auch in unterschiedlichen Situationen. Es kann natürlich auch irgendwo, To Be Blue ist ja auch immer irgendwo assoziiert mit Einsamkeit, oder bei Blue and Grey haben sie das ja auch nochmal aufgenommen, diese Thematik. Aber ich finde, Blau hat auch was sehr Beruhigendes, hat was von Meer und hat auch etwas, was sehr Besonderes ist. Und ich finde, wenn wir auch schon so drüber reden, ich liebe die Art und Weise, wie Namjoon die Welt sieht und wie er das eben auch zeigt in seiner Musik.
Blau ist auch die Farbe der Romantik. Mm. Just saying.
Das wusste ich noch nicht. Das
ist sehr gut.
Okay, ich höre schon, ihr seid auch Blau-Fans. Und
absolut.
Ja, ich auch. Ja, wie war das denn für euch, als ihr erfahren habt, dass das Album Indigo heißt? Also, was hat das mit euch gemacht?
Also, ich war eben einfach... Ich habe mich gefreut, eben weil ich Blau als so schöne Farbe auch wahrnehme immer. Und mein erster Gedanke war natürlich, okay, aber kriegen wir dann als nächstes, also das wäre zu banal und Namjoon ist nicht so banal, wie ich manchmal denke, aber was ist, wenn seine Alben alle einen Bezug oder seine ganze Musik irgendwie einen Bezug zu Farben hat und er quasi in jedem, im nächsten Album dann die Essenz von einer anderen Farbe auswählt, irgendwie, keine Ahnung, rot oder grün oder gelb, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er das macht, das wäre irgendwie zu naheliegend. Aber das fände ich eben spannend, so sein Take, wie man gerade diese Beziehung zwischen der Farbe und den Gefühlen, das ist immer sowas, was ich super spannend und schön finde. Deswegen hat mich das sehr neugierig gemacht, wie er das vielleicht auch für sich interpretiert und ob die Lieder auf dem Album dann so sehr einen Bezug zu der Farbe haben. Und gerade eben zum Beispiel in Lonely und Still Life, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben oder ausführlicher auch angesprochen hatten, fand ich, dass eben schon so ein starker indirekter Bezug zu Indigo und zu der Farbe hergestellt wurde.
Dahingehend muss ich auch sagen, was ich sehr spannend finde, ist, dass es irgendwo sehr experimentell ist auch schon. Also es erinnert mich sehr an so experimentellere Kunst, die ich eben, ich hatte beispielsweise auf dem Kurzfilmfestival Oberhausen, war eine japanische Filmemacherin dabei. Ich muss leider sagen, ihr Name ist mir entfallen. Aber sie hatte beispielsweise auch sehr viel mit Farben gespielt, eben auch der Farbe Indigo. Und bei ihr war es eben so, sie hatte unterschiedliche Blüten quasi getrocknet und quasi fixiert auf Film, auf 35mm Film und damit eben auch unterschiedliche Filme erzeugt und eingefärbt. Und irgendwie hat mich das Album sehr stark an diese japanische Filmemacherin erinnert. Ich fand es auch super spannend, wie Namjoon eben nicht nur die Farbe einfängt, sondern eben auch die Textur unterschiedlicher Dinge und Materialien und Kunstformen, die man damit assoziieren könnte. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er nicht nur auf Farbenbezug nimmt als Albentitel, sondern vielleicht auch auf Texturen oder Kunst, wie sagt man, Kunsttechniken.
Ja. Ja, wow, das sind zwei super spannende Gedanken, finde ich. Also zum einen diese Verbindung zu der japanischen Künstlerin, die eben mit wirklich dieser Farbwirkung von Indigo gespielt hat. Und dann diese Überlegung, ob Namjoon wirklich auch nicht nur in Farben denkt oder fühlt, sondern auch in Texturen. Ich glaube, da ist was dran.
Ja.
Ich habe heute Morgen sein Interview mit Vogue Korea gelesen, wo er auch über verschiedene Kunstformen spricht. Und er sagt da ganz deutlich, ihn interessiert das Material. Also wie sieht es aus und wie würde es sich anfühlen? Ich glaube, da ist was dran.
Mina, ich glaube, du bist on point.
Ich gebe mein Bestes. Aber jetzt muss ich wirklich heraussuchen, wie diese Filmemacherin hieß, weil das kann natürlich sein, dass Namjoon eben auch daraus Inspiration gezogen hat, weil das schon ein sehr typischer Stil ist.
Wenn du das rausfindest, dann packen wir das auf jeden Fall in die Shownotes, irgendwo in den Infobereich dieser Folge. Genauso wie wir das immer machen mit allen Links und allen Sachen, die wir heute ansprechen. Das findet ihr alles Ich würde immer gerne sagen unten, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo bei Spotify das ganze Ding landet, aber vermutlich ist es irgendwo in der Infobox.
Ja.
Das sind dann ganz viele Links, also dieses Mal wirklich sehr viele Links. Bevor wir zum nächsten Punkt in der Folge kommen, gibt es noch irgendwas, was ihr euch zu Indigo auf der Seele brennt, was ihr gerne loswerden wollt?
Das ist ein Meisterwerk. Das ist ein Klassiker.
Obviously. Ja. Unterschreibe ich sofort.
Das ist ein Geschenk an uns alle. Ab.
Ja.
Ich schätze es sehr, dass er sich so öffnet, weil es ist nicht immer einfach, glaube ich, sehr persönliche Gedanken und Emotionen zu teilen. Und ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass er eben auch zeigt, was ihm durch den Kopf geht, weil er ist auch ein sehr verkopfter Mensch. Und ich kann das absolut nachvollziehen und habe mich definitiv abgeholt gefühlt durch das Album.
Katharina, möchtest du noch was sagen oder bist du
Ich bin, glaube ich, gut. Für?
Dann kommen wir, bevor wir so richtig in die Kunst, da ich jetzt mal einsteigen, noch zu einem Punkt, der ja, glaube ich, alle Leute, die irgendwie sich mit Namjoon beschäftigt haben, schon mal über den Weg gelaufen sind, und zwar das Namjooning. Ich habe mich gefragt, weil ich es auch einfach nicht mehr wusste, wie wurde dieser Begriff eigentlich geprägt? Ich war der Meinung, dass es irgendwie aus ARMY kam, dass ARMY das eben seine Leidenschaft, ins Museum zu gehen, vor allem raus in die Natur zu gehen, Fahrrad zu fahren, dass das von da kam.
Ich glaube, es kam wirklich daher, dass er ja auch viel in der Natur war, viel wandern geht und Fahrrad fährt. Und es wird bei Urban Dictionary beschrieben als the act of living as Kim Namjoon. This includes taking walks through parks, admiring nature, hanging out with crabs and having fun with friends.
Natürlich steht es im Urban Dictionary.
Cute. Wie cool, dass du nachgeschaut hast.
Ganz wichtig, dass man mit Krabben spielt, beziehungsweise mit Krebsen.
Ja, komm, das ist schon eine Faszination von ihm.
I was not aware, okay?
Ich glaube, das ist bei einem der Seasons Greetings, wo sie in, ich weiß nicht mehr, ob es Philippinen oder Vietnam war, wo sie jedenfalls am Strand waren und dann hat er so Krebs eingefangen und hat sie wieder freigelassen.
Jeden Tag lerne ich was Neues.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der Begriff Namjooning herkommt. Ich hätte jetzt auch vermutet, so wie Moon, dass es aus dem Fandom kam, dass irgendjemand gesagt hat, ah, er geht wieder Namjooning oder ich gehe heute Namjooning, und dann war das etabliert, oder?
Ja, es war nämlich auch, also ich erinnere mich, oder ich meine mich dunkel zu erinnern, dass gerade in der Phase, wo er so viele Fahrradbilder gepostet hat, oder ich weiß nicht mal, ob die da schon, da hatten die, glaube ich, noch nicht mal Instagram.
Das waren noch die Twitter
oder auf Weavers gepostet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. It's been a while, auf jeden Fall. Aber wie sähe denn für euch das perfekte Namjooning aus? Was würdet ihr machen?
Also für mich auf jeden Fall ins Museum zu gehen und auch in die Natur. Ich denke, das sind Aktivitäten, die Namjoon auch unternehmen würde. Und bei dir, Mina?
Ich wohne ja hier neben einem großen Park und ich brauche auch Natur. Bezogenheit. Egal, wo ich hinziehe, das ist mir immer sehr wichtig gewesen. Und einfach dieses Spazieren im Park oder im Wald und dann eben sich im Sommer rauszusetzen und ein Buch zu lesen. Ich glaube, das ist für mich das Perfekte in einem Tuning. Und bei dir, Moni?
Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Also ich wäre auch eher Seite Museum. Ich bin ja nicht so die Draußen-Person. Ich glaube, ich bin die biggest Couch Potato in dieser Gruppe hier gerade. Aber ich würde definitiv mir, glaube ich, ein schönes Museum suchen und da dann einfach so viel Zeit, wie mir irgendwie gestattet ist, verbringen.
Das klingt total.
Ich weiß jetzt auch nicht mal, ob ich wirklich weil ich ja eigentlich früher nicht so der Kunstmuseumsmensch bin, weil ich eben lange Kunst für mich einfach schwer greifbar war. Aber ich habe so das Gefühl, über die Jahre hinweg, dass ich vielleicht doch tatsächlich in ein Kunstmuseum gehen würde, einfach um auch seine Leidenschaft dafür nochmal anders zu verstehen vielleicht.
Ich glaube, an mich, an dieser Stelle würde mich sehr interessieren, weil ihr ja beide Museumsprofis seid und ich hier Amateur-Museumsgänger bin. Aber mich würde einfach interessieren, was war bei euch so der Auslöser für die Leidenschaft für Museen?
Oh, wow.
Du gern zuerst. Ich muss darüber nachdenken.
Ja, ich muss auch kurz drüber nachdenken. Ich denke, bei mir kommt es von meinen Eltern, vor allem von meinem Vater. Ich bin da schon in einem Umfeld aufgewachsen, wo es zum Beispiel üblich war, sonntags einen Familienausflug zu so einem alten Römerkastell oder so zu machen, sich dafür zu interessieren, so hey, was ist eigentlich unsere Geschichte und unser Kulturerbe? Ich glaube, das war bei mir die Prägung bildungsbürgerlich, ja, Privileg, ja, aber so war das bei mir. Ich weiß nicht, Moon, vielleicht war es bei dir ähnlich oder ganz anders?
Bei mir war das, glaube ich, eher anders, weil meine Eltern, vor allem mein Vater, nicht so, also den muss ich an den nicht mehr vorhandenen Haaren in ein Museum schleifen. Aber meine Mama ist ja auch mehr so, die interessiert das schon. Aber ich kann jetzt, also ich kann es jetzt nicht so genau pinpointen. Ich weiß halt, dass ich als Kind super gerne zum Beispiel in so Freilichtmuseen gegangen bin. Gehe ich auch heute noch. Das ist bis heute, glaube ich, immer noch eine meiner Lieblingsmuseumskategorien. Einfach, weil ich das super spannend finde, wie diese ganzen Häuser dort, also da kommt auch der Wunsch her, Denkmalpflege zu studieren. Einfach diese alten Häuser, die von A nach B gebracht werden. Das Konzept, ich liebe es. Ich weiß nicht, diese Sammelleidenschaft, Dinge aufzuheben und für später eben aufzuheben, dass auch die Leute nach uns noch was davon haben. Dieses Bewahren von ja, Kultur. Also ich muss einmal dran denken, ein Professor von mir hat immer gesagt, Kultur ist prinzipiell etwas Exkludierendes. Und ich finde, das ist auch sowas, was in der Museumslandschaft immer sehr deutlich wird. Und ich würde mir halt wünschen, dass das anders wird. Aber ich bin eben auch in so einer privilegierten Welt aufgewachsen, dass ich halt in Museen prinzipiell auch immer irgendwie repräsentiert wurde. Und das hat so über die Jahre hinweg, das glaube ich für mich so ein bisschen, diese Begeisterung für Museen immer weiter verstärkt. Aber ursprünglich kommt das eben vor allem aus diesem, wir hatten so ein Freilichtmuseum eben bei uns in der Nähe, dass wir da ab und zu irgendwie so einmal im Jahr hingegangen sind und ich eben auch in so einer Umgebung mit vielen historischen Altstädten aufgewachsen bin. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese Leidenschaft für alte Dinge. Wobei Kunst ja nicht zwingend alt sein muss, muss man jetzt auch dazu sagen.
True.
Das stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob das, was ich gesagt habe, jetzt Sinn ergeben hat, wenn ich ehrlich bin. In meinem Kopf nicht, aber...
Also für mich schon. Okay. Aber ich muss auch sagen, dieses zum Beispiel Freilichtmuseen, das war auch meine allererste Museumserfahrung, weil in Bayern sind Freilichtmuseen, das hast du gefühlt in jeder Gegend. Und ich finde das unfassbar faszinierend, wie sich das bei euch entwickelt hat, weil ich bin zum Beispiel aus einer Minorität hier. Aber muss auch sagen, beispielsweise die persische Kultur ist ja eine der Kulturen, die in Museen von Paris bis London sehr repräsentiert ist, aber nicht in unserem eigenen Land, weil eben die, ja, ich würde sagen, dass es eben dort teilweise besser aufgehoben ist, leider, aber das ist natürlich auch der ganzen politischen Situation geschuldet. Aber beispielsweise, als ich dann im Louvre war, während meines Austausches in Frankreich, das war so mein erster Berührungspunkt mit diesen Kunstartefakten oder mit den architektonischen Artefakten aus meiner eigenen Kultur. Und das ist irgendwie so ein ganz komisches Gefühl gewesen, weil du das nicht an diesem Ort erwarten würdest. Und dann siehst du etwas, was du aus deiner Kindheit kennst.
Ich würde jetzt gerne Namjoons Take hören. Aber er sagt ja auch, es gibt den super spannenden Podcast zur Art Basel. Und da sagt er ja auch was darüber, wie das für ihn war, einfach in diese großen Museen in Chicago, in New York, London, in der ganzen Welt eigentlich zu gehen und dort zum Beispiel keine koreanischen oder ja doch eigentlich keine koreanischen Künstler zu sehen oder nur sehr, sehr wenige eben. Und das ist ja auch irgendwie so ein spannender Aspekt, dass in Südkorea das eben so eine Kunst- und Kulturszene ist, die im Westen einfach gar noch nicht wahrgenommen wird, wie so vieles vermutlich. Aber das fand ich auch super, super spannend. Und umso mehr habe ich dann eben seinen Wunsch verstanden, warum er diese Kunst teilen wollte. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich hat das dann total Sinn ergeben in dem Moment, als ich das gehört habe.
Ja, ich liebe, dass du das ansprichst, weil das so ein wichtiger Punkt auch ist in dieser Rolle als Kunst-Influencer, in Anführungszeichen, die er jetzt irgendwie ausfüllt, dass er tatsächlich erstmal für sich selbst KünstlerInnen aus Korea entdeckt und dann, dadurch, dass er eben auf seinem Instagram-Account so viel teilt von seinen Museumsbesuchen, das eben auch zugänglich macht für Menschen aus der ganzen Welt, die ihm folgen und die es dann durch ihn entdecken können, was ich zum Beispiel tue.
Genau.
Genau. Wollen wir vielleicht nochmal kurz zurückgehen zu den Anfängen von seiner Kunstleidenschaft?
Sehr, sehr gerne. Ich wollte jetzt auch nicht so da so reinbrechen. Ich dachte nur, wir müssen jetzt irgendwie hier eine Brücke schlagen. Aber lass uns gerne zu den Anfängen zurückgehen.
Ich finde die Geschichte eigentlich sehr schön, die Namjoon immer erzählt, wie er zur Kunst gefunden hat. Er war ja 2018 mit BTS auf Welttour und sie haben in Chicago in den USA eine Show gespielt oder mehrere. Und er hat ja mehrmals schon auch in Interviews gesagt, dass er es schrecklich findet, im Hotel zu sein, weil er dann immer sich einsam fühlt und sich langweilt. Und als er dann in 2018 in Chicago war, hat er eben überlegt, okay, was kann ich tun? Was für eine Aktivität kann ich hier unternehmen, auch alleine? Und er ist einfach ins Art Institute gegangen, in dieses große Kunstmuseum dort und stand dann dort vor den großen Namen, die er bisher nur aus Büchern kannte, wie zum Beispiel Picasso oder Monet. Und ich glaube, so hat es angefangen, dass er angefangen hat, sich zu begeistern dafür.
Und das zieht sich ja auch, also nicht nur, glaube ich, durch seine persönliche Geschichte, sondern ich fand auch spannend, dass so ein Gedanke, der mir erst jetzt kurz vor der Aufnahme, ich glaube heute früh oder gestern so richtig kam, dass nicht nur Nam June ja schon sehr früh gefühlt so erste Schritte in diese Kunstszene allgemein gewagt hat, aber auch BTS als Gruppe mit, also ich weiß nicht, wie sehr involviert ihr damals wart, aber mit Connect BTS zum Beispiel haben sie ja zu Seven so eine ganze Reihe geschaffen, in der in 5 verschiedenen Städten eben Kunst von, ich glaube, 22 verschiedenen Künstlern gezeigt wurde, die sie dann auch selber besucht haben, die sie inspiriert haben, die sie selber ausgewählt haben. Und man da ja schon irgendwie so diese ersten, ich will nicht sagen Anzeichen, aber für mich zumindest war das so das erste Mal, dass BTS sich so sehr allgemein mit so einer Kunstszene gezeigt hat. Und da war viel performative Kunst dabei. Also es war so eine bunte Mischung. Und wie habt ihr das denn damals wahrgenommen?
Das Interessante ist, das war die allererste Solidified-Folge, die ich angehört hatte. Also durch die Episode bin ich tatsächlich draufgekommen. Deswegen an dieser Stelle verlinke ich auch nochmal die Episode. Aber wie war es für dich, Katharina?
Hast du das schon mitbekommen oder?
Genau, du meinst diese Connect BTS-Sache, wo sie diese Kooperation hatten mit Museen und Kunstinstitutionen, ja, in verschiedenen Ländern. Es war übrigens auch in Berlin der Gropius-Bau,
genau,
dabei.
Ja.
Genau. Das habe ich dann aber erst danach erfahren und Schade. Auch erst danach gecheckt, so wer ist eigentlich BTS, und bin danach erst Fan geworden. Also das habe ich leider verpasst.
Ja. Ich weiß noch, ich war nämlich damals mit meiner Freundin zusammen. Wir waren im Gropius-Bau und das war der Wahnsinn. Also nicht nur, wir sind halt so eine Stunde oder zwei, bevor die erste Vorstellung war, hingegangen, und dann war einfach so voll, dass wir nicht mal mehr reingekommen sind. Also wir haben dann 2 Stunden gewartet, nur damit die uns gesagt haben, so 20 Leute, bevor wir dran waren, ja, jetzt ist voll. Und dann haben wir, glaube ich, nochmal 2 Stunden oder 3 Stunden gewartet. Ich weiß nicht mehr, wie lange es war, damit wir die zweite Show an dem Tag gucken konnten.
Wow.
Und haben uns halt auch nicht von unserem Platz weggewählt. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange für eine Kunstmuseumsausstellungsgeschichte irgendwas angestanden wie für diese Sache im Gropiusbau.
Und man muss auch dazu sagen, das war 2020. Stell dir vor, das würde jetzt stattfinden. Dann würdest du da Tage stehen.
Ich wollte das nur so ein bisschen kurz einbringen.
Ja, aber total gut, weil ich finde, es zeigt auch, welchen Impact, also welche Wirkung BTS hat, dass auf einmal junge Leute, mehrheitlich junge Leute, in so eine Kunstausstellung strömen, die sie sonst vielleicht nicht angeschaut hätten.
Ja.
Das ist doch ein Riesending.
Ja. Und ich glaube, dass genau diesen Effekt Nam June ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob das gezielt sein Ziel war mit diesen Posts auf Instagram zum Beispiel. Ich meine, er hat ja auch vor einer Weile ganz viel davon, also ich habe fast alles gelöscht. Also über 100 Stück oder so. Aber ich meine, er zeigt ja trotzdem irgendwie noch seine Sammlung, seinen Wunsch, was er sich anschaut. Und er sagt ja auch in dem Podcast, dass er das super schön findet, dass die Leute eben nach ihm dann diese Künstler entdecken oder durch ihn diese Künstler und Künstlerinnen entdecken und durch ihn diese Ausstellungen und diese Museen besuchen. Also ich meine, er ist sich ja seiner Wirkung durchaus bewusst. Er ist ja auch nicht erst seit gestern ein Weltstar. Ja, einfach, also nochmal auf den Podcast zurückzukommen, um hier irgendwie mal eine Wunde zu schaffen. Ich fand es einfach super schön, ihm auch so zuzuhören, wie er überhaupt so begeistert über diese Kunst, die ihn wiederum so begeistert spricht. Das war für mich auch so ein bisschen ein Highlight. Ich glaube, ich habe den Podcast in den letzten 2 Tagen auch 3-mal angehört und jedes Mal ist so ein neuer Aspekt, den ich wahrnehme in dem Gespräch. Und
ich glaube, auch ein Aspekt, den ich sehr spannend fand, war eben, dass er einerseits erwähnt hat, was sein erstes Gemälde war, also was er für seine persönliche Sammlung gekauft hat. Das war nämlich ein Gemälde eines Bergs von Yi Dai Won. Aber es ist halt immer irgendwo natürlich auch das erste Stück in deiner Sammlung ist etwas ganz Besonderes. Und ich finde es eben auch spannend, dass er im Podcast darauf eingeht, dass er Musik machen möchte, die dem zeitlosen Kunstwerk gleicht, das er bewundert, weil er eben auch seine Musik dem, was er sehr inspirierend findet und sehr schätzt, anpassen möchte.
Ja, das fand ich auch sehr spannend.
Ja, das ist total interessant, dass er sozusagen bewundernd hochschaut zu den KünstlerInnen, die er sammelt oder die er sieht in Museen und dann diesen Anspruch, etwas zu schaffen, was vielleicht seine eigene Lebenszeit überdauert, dass er das dann auf sich selber überträgt und sagt, das ist der Anspruch, den ich an meine Musik haben möchte. Das ist schon für einen, der, wie alt ist, 28, 29, finde ich das schon 29. Enorm.
Aber ja, ich sehe das auch total so, auch, ich weiß gar nicht, mehr, wie er das genau gesagt hat, jetzt habe ich meinen ganzen Gedankengang vergessen.
Das tut sehr.
Aber ich glaube, du hattest das ja auch aufgeschrieben mit diesem, dass man ja auch viele KünstlerInnen und nach dem Tod erst so richtig erfolgreich werden und aber während ihrer Lebzeiten ja mal schon so mäßigen Erfolg haben, manche gar keinen Erfolg. Und bei ihm ist das ja ganz anders. Er ist ja jetzt ein Weltstar und das ja oft gerade, also sag ich jetzt mal im westlichen Kulturkreis bei uns, ist das ja oft so, dass gerade diese Boybands, umso älter die Member werden, umso mehr an Bedeutung verlieren die dann auch irgendwann wieder. Also ich weiß jetzt nicht, ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber wenn ich überlege, Tokyo Hotel kennen wir ja vielleicht alle vor, als wir Teenager waren, das Ding riesengroß und die machen heute immer noch Musik, die sind auch immer noch erfolgreich heute, aber es ist auf gar keiner Weise mehr vergleichbar mit vor 10 Jahren oder also vor 15 Jahren ja sogar schon. Ich weiß nicht, und dass dieses Bewusstsein, das er dafür auch irgendwie hat für sich selbst, oder ich weiß nicht, Bewusstsein fühlt sich irgendwie an, als wäre es das falsche Wort, aber wie er selbst das auch wahrnimmt als die Person, die eben in dieser Position ist, wo man sagt, okay, aber er ist halt in einer, ich sage jetzt mal Boyband, aber er ist ja kein Boy mehr, sondern ein Mann mittlerweile. Auch, dass er sich dieser Vergänglichkeit von diesem Erfolg vielleicht irgendwie bewusst ist und dass er trotzdem den Anspruch an sich stellt, eben für sich selber zu sagen, aber ich mache hier Kunst, die eben nicht so vergänglich ist und wenn ich die Kunst nur für mich mache, ist das auch irgendwie okay. So, aber das ist der Anspruch, den ich an mich selbst habe. Ergibt das Sinn?
Da hast du sehr viele wichtige Punkte angesprochen, finde ich.
Auf jeden Fall. Ja, ich finde es voll gut. Ich kann gerade noch gar nichts dazu sagen.
Das ist alles okay, alles gut. Das war auch irgendwie konfus und durcheinander. Und
nein, gar nicht.
Aber ich finde, dass man sich seiner Vergänglichkeit bewusst ist, ist etwas, was vielen Menschen ja große Angst bereitet. Und ich glaube auch, dass es nicht etwas Einfaches ist, womit man sich auseinandersetzt. Aber ich glaube, das Spannende an Namjoon oder eben auch an seiner Musik ist, dass er das als Faktum ansieht und eben den Impact haben möchte, bis es soweit ist. Aber das macht jedem Angst und ich glaube, dass es einfach schön zu sehen ist, welche Weltanschauung er hat und wenn man eben sein Leben auch aus einer bestimmten Perspektive betrachtet und eben auch das Möglichste daraus zieht, dass diese Vergänglichkeit vielleicht nicht mehr ganz so beängstigend ist.
Mhm. Ja, das glaube ich auch.
Wird schon richtig lebensphilosophisch heute.
Ja, aber ich meine, wir reden über Namjoon, so der Philosoph vor dem Herrn, natürlich.
Das ist so on point, das ist valid. Also gerade eben, weil es Namjoon ist, ist alles, was... Diese Episode hätte in alle Richtungen gehen können, weil Namjoon ja auch irgendwie alles immer abdeckt und irgendwie schafft das alles in seiner Person zu vereinen und trotzdem so ruhig und gelassen wirkt und dann gleichzeitig... Das ist manchmal so, was ich lustig finde. Dieses gleichzeitig so halt diese ruhige, ernste Person. Und dann sieht man so Run-BTS-Folgen, wo sie einfach immer noch sich battlen um 20 Euro Essensgutschein. Und ich mir denke, du schnippst immer mit dem Finger und hast vermutlich 1 Million verdient. Aber klar, streite dich mit den anderen um diese 20 Euro. It's entertaining.
Voll.
Ja, es ist lieb so. Lieb ich nur.
Bro, du bist Multimillionär. Du kannst dir ein Kunstwerk von Ronnie Horn leisten, was 1,2 Millionen Dollar kostet. Und trotzdem, dann wieder so bescheiden. Ich glaube, das macht es auch so attraktiv.
Ja. Absolut.
Absolut.
Aber wie siehst du das, Katharina? Also, wie siehst du Namjoon in dieser Rolle als Kunstsammler, aber eben auch als jemand, der Kunst sehr stark wertschätzt?
Ich finde es enorm spannend, wie er der Kunstwelt begegnet und wie er sich da reinfindet. Ich glaube, am Anfang war es ja bei ihm eher so ein persönliches Interesse. Also er hat einfach Kunst für sich entdeckt und dann, weil er es kann, irgendwann angefangen zu sammeln und auch zu lesen. Und das eben auch, wie wir schon gesagt haben, über seine Social-Media-Präsenz in die Welt zu tragen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo es ganz spannend wird, weil er dadurch natürlich auch bekannt wurde und ganz viele junge Leute rund um den Globus einfach inspiriert hat, auch sich für Kunst zu interessieren und in Museen zu gehen. Und gleichzeitig mit zum Beispiel dieser Art Basel-Podcast-Episode hat er ja auch schon ein bisschen so, wie soll ich sagen, den ersten Fuß gemacht als ernstzunehmender Akteur auf dem Kunstmarkt. Ich finde es enorm spannend zu beobachten, wie er da agiert.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, er hat sich damit schon so ein bisschen so ein Standing geschaffen vielleicht. Auch weil ich denke, dass, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als dieser Podcast damals rauskam, ich hatte halt null damit gerechnet. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Also vielleicht war das bei dir anders, dass du da schon mehr in diese Richtung involviert warst oder einfach interessiert warst. Aber hattest du damit, also ich will nicht sagen gerechnet, dass er diesen Podcast macht, oder hat dich das genauso überrascht wie uns?
Es hat mich genauso überrascht, weil eigentlich bisher seine, ich sag mal, Kunstsammlung und sein Interesse für Kunst eher nur von so K-Pop-spezifischen Medien, englischsprachigen Medien behandelt wurde oder halt von koreanischsprachigen Medien. Und auf einmal war er im Art Basel Podcast, weil er ja auch selber letzten Sommer auf der Art Basel zu Gast war. Ja. Ich glaube, das hat ihn einfach so in ganz anderes Licht gerückt, international. Und dann kam ja auch dieser Artikel in der New York Times über ihn als Kunstsammler. Also ich glaube, das waren auch sehr bewusste Schachzüge, um einfach sich selber als ernstzunehmenden Kunstsammler zu etablieren. Und zweiter Punkt, gleichzeitig reiht sich das ja ein in so eine bisschen größere Bewegung, wo die Welt der zeitgenössischen Kunst sich auch so ein bisschen verlagert, auch durchaus Richtung Südkorea, wo zum Beispiel im letzten September zum ersten Mal die große Freeze-Kunstmesse dort in Seoul stattgefunden hat. Also da ist gerade so ein Shift und Namjoon ist Teil dieses Shifts. Das finde ich enorm interessant.
Also ich muss sagen, ich kannte diese Kunstmesse vor, also bevor ich das in deinen Notizen gelesen habe, gar nicht. Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, was das, also dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch ein bisschen was darunter vorstellen können, was genau so passiert, was das ist?
Das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich kann es einfach aus dem Blauen raus sagen.
Ja, das ist voll okay. Das muss ja jetzt auch kein großes Ding sein, aber vielleicht kurz, weil ich weiß jetzt nicht, wie unsere Audience einfach bewandert ist bezüglich solchen Dingen. Deswegen vielleicht einfach kurz zwei, drei Sätze.
Ja, total gerne. Also die Kunstmesse Freeze hat traditionell meines Wissens nach erst in London stattgefunden. Mhm. Und das ist eine Messe für zeitgenössische Kunst, wo Galerien die KünstlerInnen zeigen, die sie vertreten und wo SammlerInnen aus der ganzen Welt hinreisen, um zu kaufen. Wie gesagt, hat sich das letzten Herbst dann auch nach Seoul, nach Südkorea verlagert, weil sie zum ersten Mal auch dort stattgefunden hat.
Also ist quasi der auch so ein bisschen der springende Punkt zu so einer normalen Ausstellung jetzt, dass es dort halt spezifisch ums Kaufen und Verkaufen geht und weniger ums Zeigen und also vielleicht schon auch ums Zeigen, aber es ist keine Ausstellung im herkömmlichen Sinn, sondern es geht primär um, dass die Galerien die KünstlerInnen, die sie vertreten, verkaufen.
Ja, genau. Und es geht ums Geld. Und da Südkorea ja einen wirtschaftlichen Aufschwung hingelegt hat, also mit Höhen und Tiefen seit den 80ern, wird dort inzwischen auch enorm investiert in Kunst und Kultur. Und das merkt man.
Das ist ja, glaube ich, sowieso so ein Punkt, der gerade im Zusammenhang mit BTS oft fällt, dieses, wie wichtig BTS als Gruppe und ich meine natürlich auch jedes Member als Einzelperson irgendwie für die koreanische Wirtschaft mittlerweile ist, dass ja, als die ihren Hiatus verkündet haben und als es hieß, okay, aber BTS geht ins Militär, sich ja Leute ernsthaft Sorgen drum gemacht haben, welche Beule oder welche Delle das in der koreanischen Wirtschaft hinterlässt. Und demnach finde ich es auch super spannend, dass es eben auch darüber hinaus nicht nur innerhalb von BTS, sondern auch Namjoon eben als Kunstsammler dort vielleicht schon eine wichtige Rolle, also ich weiß nicht, wichtige Rolle einnimmt.
Absolut. Ich habe eben auch zum Beispiel bei CBS gab es eine Exhibition-Commentatorin, die quasi eben auch darüber gesprochen hat, welchen Impact Namjoon eben hat, weil er eben in seiner Riesenreichweite, die er auch hat, eben Awareness schafft für koreanische Kunst. Und er besucht ja auch viele unterschiedlichste Ausstellungen, die eben, nachdem er dort war und er das auf Instagram beispielsweise dokumentiert hat, eben auch viele neue BesucherInnen quasi verzeichnen können. Und ich glaube, das zeigt ja auch, wie sehr er auch eben so ein Ansehen mittlerweile hat, weil ich hatte gelesen, dass durch ihn auch bestimmte Kunstbücher wieder Neuauflagen bekommen haben und gedruckt wurden, weil die Nachfrage einfach da war.
Das ist immer spannend, das wusste ich jetzt gar noch nicht.
Ich glaube, es war ein bisschen anders. Er hat meines Wissens nach Geld gespendet an eine Stiftung, die sich dafür einsetzt, Kunstbücher wieder neu aufzulegen, die eigentlich schon out of print waren, also nicht mehr gedruckt wurden. Aber die Wirkung, die unglaubliche Wirkung, der Impact ist auf jeden Fall da.
Danke für die Korrektur, dann hatte ich das wahrscheinlich falsch verstanden, aber es ist echt wundervoll zu sehen.
Still impressive.
Mega. Also ich finde es auch wunderschön zu sehen, dass im 21. Jahrhundert die Bedeutung von Kunst immer noch so präsent ist. Und viele sagen ja bestimmt Medien oder Kunstformen eben das Ende immer zu, aber eben solche Phänomene oder solche Entwicklungen zeigen, dass es nicht der Fall ist.
Ich fand auch etwas, da hat auch Katharina mich drauf gebracht, das wusste ich nämlich gar nicht, es gibt ein Audioguide von Namjoon zu einer Ausstellung. Und ich glaube, das ist ja wohl, ich will jetzt nicht sagen, der Traum von uns allen, aber niemand würde Nein sagen, wenn Namjoon sagen würde, hey, hast du Lust, ins Museum zu gehen? Und das ist ja, ich will nicht sagen, der perfekte Ersatz, aber as close as we can get. Willst du dazu vielleicht noch kurz was sagen?
Ja, also ich meine, wenn ihr euch mal kluge Dinge von Namjoon direkt in euer Ohr geflüstert hören wollt, dann hört euch diesen Audioguide an. Genau, das war im Zuge dieser Ausstellung mit dem Titel The Space Between the Modern and Korean Art, also irgendwie der Zwischenraum, das Moderne in der koreanischen Kunst, die Kalifornien in L.A. im LACMA, L-A-C-M-A Museum, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, stattgefunden hat, in Kooperation mit dem Koreanischen Museum für Moderne Kunst. Und Namjoon wurde eben eingeladen, den Audioguide zu sprechen, also zum einen für das Museum, für die Ausstellung vor Ort und zum anderen auch, kann man sich es auf der Website anhören. Und es ist auch auf Englisch, also man kann sich es auch auf Englisch anhören.
Das ist ja cool. Also ich habe es noch nicht geschafft, ich wollte mir den unbedingt anhören, aber ich hatte nicht den Moment der Ruhe dafür und ich bin immer noch so innerlich am Zittern und Vibrieren, wenn ich das unbedingt anhören will. Deswegen verlinken wir euch den auf jeden Fall auch in den Podcast-Notes.
Ich finde es aber sehr spannend, das zu beobachten, weil ich habe das Gefühl, seit der Pandemie ist dieser Wunsch nach so Momenten der Ruhe oder nach sich Zeit nehmen für solche Dinge gewachsen. Und eben auch, wenn man sieht, wie die Nachfrage nach solchem Content oder eben nach solchen Momenten der Ruhe beispielsweise gestiegen ist, ist auch super spannend. Und ich glaube auch, dass eben auch total die Nachfrage oder die Wünsche von ARMY irgendwo trifft, weil es innerhalb von den Fanreihen natürlich auch super viele Kunstenthusiasten geht, die durch Namjoon natürlich auch nochmal neuen Input bekommen.
Nein, auch diese ganze Fanart, die es ja zu BTS und zu den einzelnen Membern gibt. Ich muss immer auch an eine Künstlerin denken, der folge ich auf Instagram und die, ich glaube, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber die hat, glaube ich, auch eine South Asian Heritage und ich weiß jetzt aber nicht mehr genau was, und aber lebt in Italien, ist dort aufgewachsen und studiert dort Kunst und die zeichnet dann immer so diese krassen Gemälde, die aber aufgebaut sind wie so antike Kunst ein bisschen, aber es ist halt Jimin oder es ist halt Tae oder...
Oh, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß den Namen auch nicht, ja.
Ich suche die auf jeden Fall raus. Das ist jetzt auch
sehr, sehr gern.
Man recherchiert eine Woche lang und während der Aufnahme fällt einem immer noch 5, 10x Sachen ein, die man noch hätte sagen können, machen können. Yeah. Aber das ist ja auch sowas, was, also ich meine, die hätte das natürlich schon vorher gemacht, aber wo ich mir denke, vielleicht wird ja auch sowas ganz anders inspiriert durch eben Namjoons Liebe zur Kunst. Also weiß man ja nie.
Kunst inspiriert immer irgendwo Kunst. Einerseits ist es so, dass Namjoon durch bildende Kunst inspiriert wird, beispielsweise bei Indigo. Und andererseits ist es so, dass ihre Musik natürlich auch sehr viele verschiedene KünstlerInnen beeinflusst, egal ob es jetzt MusikerInnen oder eben auch bildende KünstlerInnen sind.
Total. Und ich meine, das ist doch irgendwie auch was super Schönes, wenn wir dran denken, dass zum Beispiel ein südkoreanischer 29-jähriger Millionär, den wir nie persönlich treffen werden, uns inspiriert durch die Kunst, die er auf seinem Instagram teilt, oder dass vielleicht Kunst aus unserem Fandom, aus unseren Reihen sozusagen, ihn inspiriert. Das ist doch was total Schönes, oder?
Absolut.
Und wenn wir schon beim Thema Inspiration sind, wollen wir vielleicht noch, also was ist wir, Katharina, möchtest du vielleicht noch ein bisschen was zu seiner Kunstsammlung sagen? Wie, also ich weiß gar nicht, wie man da anfangen soll. Aber
das weiß ich auch nicht.
Feel free to. Erzähl uns alles, was du dazu sagen möchtest. Ich habe solche Ohren. Also du siehst es zwar nicht, aber ich ziehe sie gerade groß.
Ja, Namjoons Kunstsammlung. Also wie ich das sehe, hat er zuerst angefangen, KünstlerInnen aus Korea zu sammeln, also moderne und zeitgenössische Kunst. Und dann aber dadurch, dass er auch immer, wenn er auf Tour war oder auch mal im Urlaub in USA oder Zentraleuropa, dann auch angefangen hat, sich für Kunst zu interessieren, die dort entsteht. Ich glaube, er hat allein in seiner Wohnung on display über 60 Bilder, muss man sich mal überlegen, 60 Bilder in einer Privatwohnung.
Wall Space hätte ich nicht.
Not gonna ich lie. Auch nicht. Und dazu noch Skulpturen, Zeichnungen und weiteres und auch in seinem Studio im Hype-Gebäude. Da gibt es einiges zu sehen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich kompetent bin, da jetzt eine kluge Meinung dazu zu haben. Aber
halt, es ist so viel auch irgendwie, oder? Also man,
ja.
Ich habe zum Beispiel auch bei Indigo gelesen, dass ja der Stuhl, der auf dem Cover ist, der ist ja aus seiner eigenen Sammlung zum Beispiel. Also fand ich schon irgendwie spannend, wie er dort auch wieder zeigt. So, das finde ich halt cool. Deswegen habe ich das gekauft. Und er macht ja, glaube ich, auch, weil ich dann geht es, glaube ich, weniger um, was für Kunst kaufe ich, sondern was für Kunst gefällt mir eigentlich. Aber du hattest auch, oder wir hatten diesen Art Basel Vlog auch verlinkt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es nicht noch einen anderen, ah doch, hier seine Europareise hattest du auch mit aufgeschrieben, in ja, Museen geht oder eben auch dieses, wo man einfach mitgenommen wird, wieder bis zu einem gewissen Punkt, was ihn interessiert, was ihn inspiriert, was er vielleicht selber auch sammelt. Und es gibt zumindest einen Artikel hier, den wir euch auch verlinken können, in dem seine Kunst auch ein bisschen vorgestellt wird, seine Sammlung, seine 10 Favorite Artists, alles mögliche. Also es gibt so viel, wie du schon meintest, auch, es gibt so viele Artikel darüber, teilweise halt viel aus dieser K-Pop-Richtung oder von Magazinen, die eben im K-Pop-Bereich eher unterwegs sind, aber eben auch immer mehr von, ich weiß gar nicht mehr, wie du es genau gesagt hattest vorhin, aber eben von Medien, die nicht aus der K-Pop- oder südkoreanischen Bubble kommen. Und das ist ja auch immer wieder spannend zu sehen, wie das dort aufgefasst wird.
Ja, so langsam ziehen auch die englischsprachigen kunstspezifischen Medien nach, wie zum Beispiel Art News. Genau, ja. Ich würde nochmal gern kurz einen Schlenker machen zu seiner Sammlung. Gerne. Und zwar habe ich dadurch auf jeden Fall neue KünstlerInnen kennengelernt, die ich gar nicht kannte. Und für mich war das auch so ein bisschen so ein Aha-Moment, zu verstehen, wie viel interessante Kunst es eigentlich gibt aus Südkorea und wie wenig ich bisher davon kannte, einfach weil es nicht Teil des sogenannten Kanons der Kunstgeschichte ist, weil es einfach wenig bekannt ist hier und vielleicht auch bis vor wenigen Jahren leider wenige Leute nur interessiert hat. Und durch Namjoon und seine Sammlung habe ich zum Beispiel den Künstler Ebay entdeckt, den ich jetzt ganz toll finde, der ganz viel arbeitet mit der Farbe Schwarz und mit dem Material Kohle, was er in Gemälden und auch in Skulpturen verarbeitet. Also das wäre mein Favorite. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch Favorites, die ihr durch Namjoon kennengelernt habt. Maybe.
Also ich könnte jetzt, glaube ich, keinen benennen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin meistens okay. So in Awe. Und ja, also mir geht es ähnlich wie dir. Ich glaube, ich bin da noch ein bisschen 2 Schritte oder 3 Schritte hinter dir. Ich bin gerade erst mal diesem Einstieg durch ihn in diese Kunstszene zu kommen. Weil, wie ich anfangs schon gesagt habe, mir das halt super lange super fremd war, tue ich mich immer schwer, mich da irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, meinen Platz da drin zu finden oder mir meinen Platz zu schaffen, aber ich habe so das Gefühl, dass ich erst am Anfang dieser Reise bin, eben diese Leute zu entdecken. Deswegen würde ich jetzt mich da noch nicht in der Lage sehen, jemand als Favorite zu picken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Mina?
Ich glaube, dass es bei mir sehr ähnlich ist. Also ich habe durch Namjoon beispielsweise, es gab eine Bangtan-Bomb, da hatte er ein Kunstbuch gelesen und da war er auf der Seite zu Kim Jong-tae. Das Gemälde, was er sich angeschaut hatte, war Yellow Top und das ist ein Gemälde aus den 20er Jahren. Und ich glaube, für mich geht es auch eher darum, dass ich eben vertrauter werde mit koreanischer Kunst und ich finde das super spannend. Eben auch durch euren Input in dieser Episode habe ich so viel Neues dazugelernt und ich glaube, das wird auch den HörerInnen dieser Episode so gehen.
Hoffentlich.
Einfach nochmal noch mehr inspiriert zu werden.
Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, es gibt so für mich jetzt noch einen letzten Punkt und zwar, das ist Namjoons Own Art Space in Seoul mit einem Café. Please, I'm begging him to do this, to make this happen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vermutlich genauso.
Mhm. Absolut.
Voll. Also stell dir vor, du kannst nach Seoul reisen, in ein Café gehen und dann hat das ein Obergeschoss, ein zweites Stockwerk und du gehst da hoch und kannst dir eine Auswahl aus Namjoons Kunstsammlung anschauen, for free. Das ist ein Traum.
Ich persönlich würde ja lebenswichtige Organe dafür verkaufen.
Same.
Also, hit me up, if anyone needs something. Mina hat jetzt den großen Vorteil uns gegenüber, Katharina, dass sie dieses Jahr erst in Seoul war.
Oh.
Zwar nicht, um Namjoons Sammlung anzuschauen, aber was ja nicht ist, kann
leider werden,
hoffe ich.
Ich muss auch sagen, man muss wirklich, also ich habe es leider gar nicht geschafft, in Museen zu gehen in der Zeit. Und man muss wirklich, glaube ich, sich einfach nur 2-3 Wochen nehmen, nur um Kunstmuseen zu besichtigen dort, weil es einfach unfassbar Spannende gibt. Aber ich wäre auch sofort dabei, also wir buchen dann unsere Tickets, sobald er sein Art Space eröffnet, würde ich sagen. Ja,
auf jeden Fall.
Da gibt es einen Soulified Art Trip to Seoul. Also ich mache es manchmal tatsächlich auch so, dass wenn ich, also ich habe das jetzt, glaube ich, 1-2 Mal erst gemacht, aber ich habe das geplant, das öfter zu tun, wenn er eben seine Kunst teilt oder man sieht, in welchem Museum er war, dann versuche ich auch immer das rauszusuchen und speichere mir das, wo das ist, irgendwie auf Google Maps. Ich weiß, Mina hat erzählt, Google Maps funktioniert in Südkorea nicht, aber ich muss ja irgendwann einen Plan machen, wann ich was wo anschaue und dann brauche ich meine Google Maps Listen mit Places I want to go, dass ich mir die alle aussuchen kann.
Dazu habe ich sogar noch einen Punkt, und zwar, wer gerade nicht nach Korea kann, aber vielleicht nach Berlin. Das Koreanische Kulturzentrum hat bis zum 30. Juni eine Ausstellung zu Hanji. Hanji ist quasi die koreanische Kunstform des gefertigten Papieres quasi aus Maulbeerbäumchen. Und ja, vielleicht wäre das eine Ausstellung, wo ihr dem Ganzen schon mal ein bisschen näher kommt.
Das stimmt. Ich besuche diese Ausstellung dieses Wochenende.
Haben wir den Podcast eine Woche zu früh aufgenommen?
Macht nichts.
Aber ihr könnt ja auf Katharinas Instagram-Account vermutlich alles nachverfolgen.
Vermutlich.
Das wäre auf jeden Fall sehr schön.
Aber Katharina, dann, wir haben ja einen ganz wichtigen Teil, den wir in jeder Episode haben, und zwar den Song der Woche. Und mich würde an dieser Stelle interessieren, hast du einen Song der Woche, einen Song, der dich diese Woche besonders begleitet hat?
Es ist tatsächlich kein Song der Woche, sondern es ist eher ein Album der Woche. Ich hoffe, das geht auch.
Ja, ja klar. Also ich kann zwar nicht das ganze Album zur Playlist hinzufügen, aber... Geht trotzdem.
Okay, genau. Und zwar habe ich in letzter Zeit angefangen, den Künstler Jiwoo zu hören. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Und ich bin da so voll eingetaucht in die ganzen Lieder. Wenn ich jetzt eins empfehlen müsste...
Den Struggle kenne ich. Das ist jede Woche schlimm.
Das ist wirklich schwierig. Nee, ich würde sagen, einfach mal das Album anhören. Zum Beispiel... Evergrey von 2022. Ja, und bei euch?
Moni?
Mina? Chips Cola verhext. Du bist zuerst.
Okay, ich würde sagen Stand Up von Monsta X, weil ich brauche zurzeit immer so einen Song, der mich pusht und das ist ein sehr, sehr gut geeigneter Song, dafür würde ich sagen. Und bei dir?
Ich bin gerade kurz am Überlegen, ob ich meinen Song der Woche ändere, weil dadurch, dass ich so viel Indigo gehört habe, ich schon ein bisschen obsessed mit Lonely bin. Aber ich wollte unbedingt, aber ich meine, ich könnte den, den ich jetzt aufgeschrieben habe, auch nächste Woche nehmen, weil ich werde nächste Woche auch noch obsessed damit sein, deswegen wäre das okay. Aber ja, dann ist Lonely von Namjoon mein Song der Woche, weil ich immer wieder, ich weiß, er hat zwar gesagt, man soll das Album, wenn es nach ihm geht, immer von vorne nach hinten anhören, aber jedes Mal, wenn ich das Album öffne, klicke ich automatisch Lonely an, weil es einfach sehr, sehr viele Dinge in mir berührt.
Das ist ein sehr, sehr guter Song.
Mhm. Voll.
Ja.
Das war eine gute Mann. Ach, Namjoon, was er uns geschenkt hat mit Indigo.
Das ist das perfekte Lied, um das zu repräsentieren, was ich gefühlt fühle. Aber dann vielen, vielen Dank, Katharina, dass du heute bei uns in der Folge mit dabei warst. Das hat uns beide, glaube ich, sehr gefreut. Da denke ich, kann ich auf jeden Fall auch für Mina sprechen.
Absolut. Und
ich hoffe, du hattest auch Spaß beim Aufnehmen und Spaß hier, diese ganze Kunstwelt, Namjoons Kunstwelt mit uns zu teilen. Vielen Dank für dein Wissen.
Ja, vielen Dank euch, dass ich dabei sein konnte. Es hat mega Spaß gemacht, mit euch über Namjoon zu reden, seine Musik, seine Kunstsammlung, seine Obsession mit Kunst, die wir, glaube ich, bis zum gewissen Grad auch teilen. Es war wunderbar. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
Und dann denke ich, wünsche mir allen unseren ZuhörerInnen eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns bald wieder. Bye! Ciao.